Herzlich willkommen zu Mind Matters. Schön, dass ihr wieder da seid. In dieser Folge spreche ich mit Lara Westemeyer. Die ist Psychologin, die ist Wissenschaftlerin und jemand, mit dem ich eine gewisse nerdige Begeisterung fürs Forschen auch teile, kann man sagen. Uns interessiert einfach, was hilft Menschen wirklich, wenn es schwierig wird und wie lässt sich das konkret belegen? Genau darum ging es auch in unseren beiden gemeinsamen Studien. Wir haben einen vierwöchigen Resilienzkurs einmal mit MS-Patienten und einmal in der Pflege getestet. Zwei unterschiedliche Kontexte, aber beide extrem herausfordernd. Und die Ergebnisse waren wirklich stark, weniger Stress, mehr Lebensqualität und wirklich eine spürbare Entlastung. In dieser Folge geht es deshalb um ein Thema, das viele beschäftigt, ob selbst betroffen oder in einem helfenden Beruf. Also die Frage, wie wichtig ist das Mindset oder Resilienz, wenn Menschen schwer belastet oder krank sind? Und was bedeutet Resilienz für die, die das begleiten und in helfenden Berufe arbeiten? Wir sprechen heute über Haltung, über Nähe, über professionelle Selbstfürsorge und was wir aus der Forschung und natürlich auch aus der Praxis gelernt haben. Für alle, die mit Menschen arbeiten oder selbst durch schwere Zeiten gehen, diese Folge ist für euch. Lara, herzlich willkommen.
Vielen Dank, Lotte, und vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und gefragt hast, dass du Interesse an einem Podcast mit mir hast.
Ja, sehr gerne. Wir haben ja so gemeinsam Themen hier. Du bist ja auch Psychologin und forscht auch viel zu Resilienz. Lara, wie würdest du selbst beschreiben, was dich so an dieses Thema fasziniert?
Das ist eine gute Frage. Ich arbeite schon über 10 Jahre im Klinikalltag. Ich habe vorher eine Ausbildung zur MTA für Funktionsdiagnostik gemacht und hatte immer Berührung zu beiden Seiten, zu den Patienten, aber auch zu den pflegenden oder helfenden Berufen. Und durch das Psychologiestudium ist irgendwie noch ganz viel dazugekommen, wo ich gedacht habe, Resilienz, so allen Seiten helfen, das ist total wichtig. Und du hast ja schon gesagt, wir sind wissenschaftlich aktiv. Und ich glaube, Resilienz war das Thema, vor allen Dingen für die erste Studie mit den Multiple Sklerose-Patienten, wo ich sozusagen Psyche und die physischen Komponenten verbinden konnte. Wo man auch mal irgendwie belegen kann, dass hat Auswirkungen und es ist wichtig, dass man beides fördert.
Ich sehe das ja genauso. Erzähl doch mal kurz von der Arbeit mit MS-Patienten. Wie kam es dazu? War es so eine neue Idee oder ist das etwas, was lange gemacht wird? Was ist so deine Erfahrung genau in dem Bereich?
Also ich arbeite schon lange auf der Neurologie. Und da ist halt der Kontakt zu den Patienten mit MS ganz stark gegeben und wir haben uns schon immer irgendwie engagiert, hatten auch so spezielle Gruppen zur Förderung, zur Psychoedukation, zur Unterstützung und ja, ich wollte einfach diesen Psychologie-Part mit einbinden, weil ich gemerkt habe, diese Patientengruppe ist so speziell. Da gibt es nicht die und die Symptome, sondern jeder Patient ist so individuell. Es gibt so verschiedene Ausprägungen. Manche sind leicht betroffen, andere total schwer. Der Krankheitsverlauf ist nicht vorhersagbar. Es ist nicht heilbar. Und dieser Unterstützungspart durch diesen Resilienzansatz, der war mir irgendwie ganz wichtig. Und die Patienten haben das auch rückgespiegelt, einfach ja bei den ambulanten Besuchen, wie schön die einfach so einen ganz anderen Ansatz fanden. Und die haben dir ja das auch zurückgespiegelt, Lotte, mit dem Resilienztraining, dass die ja so diesen Blickpunkt auf ihre Erkrankung nochmal ganz neu gewinnen konnten und irgendwie so einen Optimismus davon getragen haben. Und der hat so die Lebensqualität doch gebessert, was ja auch die Studienergebnisse gezeigt haben, dass sich das auch in den so somatischen Anteilen hinterher gezeigt hat.
Ja, Wahnsinn, ne?
Ja.
Das haben wir beide gespiegelt bekommen und war auch sehr, sehr bereichernd. Und das ist ja natürlich nicht statt Therapie und statt statt Behandlung selbstverständlich, das ist diesen ergänzenden Part. Warum meinst du, dass es nicht lange so ist? Weil ich sag mal, die Erkenntnisse, dass die Psyche schon eine Rolle spielt, da sind wir ja nicht neu mit den Erkenntnissen. Warum ist das nicht gang und gäbe, dass alle auch das Mindset mittrainieren, wenn es geht um schwere Erkrankungen wie MS, wie ja, Schmerzpatienten, da arbeitest du ja auch in der Neurologie. Was hindert das? Was meinst du?
Tja, das habe ich mich am Anfang auch gefragt. Also wissenschaftlich beschäftige ich mich ja primär damit, wie man ja Resilienz bei chronischen Erkrankungen einsetzen kann. Und da ist die Forschungslage noch so dünn, dem bin ich natürlich dann ein bisschen nachgegangen, woran das denn liegt. Und ich glaube, es ist einfach, ja, wie du sagst, es ist irgendwie kein neuer Ansatz. Mhm. Aber ganz viele vertrauen dann halt eher so auf, naja, wir machen das medikamentös oder haben gar nicht so dieses Vertrauen da drin, dass sie sagen, wir versuchen es einfach mal durch eine ja, kognitive Umstrukturierung einfach mal ein bisschen ja mit einem anderen Mindset halt an die Sache ranzugehen und vielleicht auch mal sowas wie Akzeptanz oder auch so dieses Selbstwirksamkeitserleben zu erforschen, wie sich da Unterschiede auf chronische Erkrankungen auswirken.
Mhm. Ja, da ist bestimmt noch ein Stück Arbeit für uns, vor uns. Lara, du promovierst ja auch und genau. Auch ein Thema Resilienz. Erzähl mal ein bisschen davon, wo geht deine Forschung hin?
Ja, ich möchte halt diese Lücke schließen und Resilienzförderung bei chronischen Erkrankungen untersuchen und damit auch einen wichtigen Beitrag einfach leisten für das Gesundheitssystem. Und du hast ja ein ganz wundervolles Resilienzprogramm entwickelt, was, ich sag mal, im Alltag total einfach flexibel einsetzbar ist. Und dieses Training teste ich an, ich teste es nicht, aber ich untersuche an unterschiedlichen Patientenstichproben, wie die Auswirkungen in Depressionen, in Stress erleben und sich verändert, wenn man dieses Training durchlaufen hat. Und da sind unter anderem chronische Kopfschmerzpatienten dabei, chronische Schmerzstörungen und auch Schlafstörungen. Und dann möchte ich rausfinden, gibt es Unterschiede zwischen dem subjektiven und dem objektiven Erleben? Also gibt es vielleicht auch einfach in den Fragebögen fast gar keine Unterschiede, aber die Patienten sagen hinterher, das hat mich so viel weitergebracht, dass man da vielleicht nochmal einen neuen Ansatz hat.
Mhm.
Und ich gucke auch, gibt es denn auch Unterschiede zwischen den angebotenen Trainings? Also ich vergleiche dein Resilienztraining nochmal mit einer PMR, also einer progressiven Muskelrelaxation, ob es da irgendwo Unterschiede in der Auswirkung gibt.
Mhm.
Und möchte eigentlich den Patienten, die halt eine chronische Erkrankung haben, also eine Diagnose, die man nicht heilen kann, irgendwie nochmal auf einem anderen Ansatz, einem anderen Weg helfen zu können. Das ist so mein Wunsch damit.
Ja, es ist super spannend und wir werden uns ja lange weiterforschen in dem Bereich, hoffe ich auch, weil da ist schon so ein bisschen Luft nach oben. Es ist ja auch so schwer greifbar, ne? Dieses subjektive Einstellung ist ja nicht so, dass man es dann messen kann und sagen, guck mal, da ist die Verbesserung, liegt genau da im Kopf oder und das macht es wahrscheinlich so ein bisschen fluffy oder so ein bisschen ja schwer greifbar für vielen. Lara, das Thema Resilienz. Wir haben es ja auch zusammen getestet in der Pflege und da ging es ja dann eher um die Menschen helfen. Also und das sind ja ganz, ganz viele, die in helfenden Bereichen arbeiten, sei es im Krankenhaus, sei es als Therapeuten, sei es in einem öffentlichen Dienst und als helfende Berufe da. Wie siehst du da die Rolle von Resilienz?
Ich finde, die Rolle ist ganz, ganz wichtig. Ich erlebe das ja, ich sag mal, jeden Tag. Jetzt bin ich nicht in der Pflege. Wir haben ja Pflegekräfte in dieser Studie getestet, die du gerade angesprochen hast. Aber ich glaube, dass diese pflegenden Berufe, einerseits gibt es ja auch Studienlagen darüber, dass so soziale Berufe, pflegende Berufe, ein erhöhtes Burnout-Risiko haben. Und da ist natürlich Resilienz auf der anderen Seite genau das Thema, wo man ansetzen kann und wo man sagt, das ist wichtig, um auch überhaupt zu bestehen. Weil bei diesen Berufen einfach noch als Faktor dazu kommt, die sind ja jeden Tag mit, ja, sagen wir mal, Leid oder auch anderen so Schicksalsschlägen konfrontiert. Die erleben Hilflosigkeit, die erleben Stress am Arbeitsplatz auf unterschiedliche Weise, dann kommt vielleicht noch Schichtdienst dazu, dann wissen wir alle, es gibt Pflegekräftemangel, dann kommt eine Überlastung dazu und ja, da haben wir ja auch rausgefunden, dass auch hier Resilienz das Nonplusultra ist.
Ja, was machst du eigentlich, Lara? Also du hast ja auch, ich sag mal, ich kenne dich ja und was du da machst, ist ja auch nicht ohne. Du hast ja auch ein Tagesprogramm für drei Leute. Du promovierst und du machst den Psychotherapeuten gerade und du arbeitest Vollzeit und Forschung und wahrscheinlich auch ein paar anderen Sachen. Was machst du dann für deine Resilienz?
Ja, wenn man das anderen erzählt, was man alles macht, sind viele irritiert. Aber ich glaube, durch die Forschung mit dem Thema Resilienz entwickelt man für sich selber so eigene Strategien, die aber wahrscheinlich auch für alle anderen ein bisschen hilfreich sind. Also ich versuche wirklich Abstand zwischen Arbeit, Wissenschaft, aber auch dem Privatleben zu setzen. Mhm. Und also was wirklich hilft, keine Arbeit mit nach Hause nehmen. Ja, also man muss wirklich auch räumlich irgendwie so einen Abstand schaffen und ich weiß, wenn ich zu Hause bin, dann ist Pause. Und wenn ich merke, es ist wirklich mal zu viel und machen wir uns nichts vor, diesen Punkt gibt es, dann weiß ich genau, mit welchen Menschen ich darüber sprechen kann. Und das ist für mich immer eine ganz, ganz große Stütze. Mhm. Also ich habe auf der Arbeit tatsächlich einen ganz tollen Chef und wenn der merkt, okay, da ist gerade was, dann kann man auch wirklich mal ansprechen, okay, die und die Patienten gehen mir heute besonders nahe. Und dann kann man auch mal auf so einer Intervisionsebene einfach mal vielleicht ausdiskutieren, ob man vielleicht da einen anderen Blickpunkt noch kriegt. Und ansonsten, ja, ich habe so einen sportlichen Aspekt im Leben gefunden. Also ich mache Kickboxen einfach um, weiß ich nicht, nochmal so eine Ausdauerkomponente zu haben, was mich ablenkt. Und ich glaube, das hilft. Und manchmal, wenn ich merke, es braucht gerade so 5 Minuten, dann nutze ich so ein paar Achtsamkeitsübungen, die so einfach in den Alltag einzubauen sind.
Ja.
Die mich runterbringen.
Mhm. Schön. Für die, die jetzt zuhören und sitzen und denken, Resilienz, Widerstandsfähigkeit oder sowas, das ist ja ein ganz großes Thema und ein paar von den Sachen, was du gerade angesprochen hast, ist einige der Säulen in der Resilienz. Das eine ist ja das mit dem Netzwerk und Beziehungen, dass das so als Stütze, dann ist es die Selbstfürsorge, was du auch ansprichst, genau. Diese Ruhepausen trennen und Entspannung, also echte Entspannung auch fürs Nervensystem. Und da gibt ja auch so ein paar andere Komponenten. Es gibt die Anpassungsfähigkeit, es gibt die Fähigkeit zu lernen, es gibt die Akzeptanz, es gibt die Verantwortung, Umgang mit Verantwortung, die Gestaltungsmöglichkeit, die Selbstwirksamkeit. Wenn du jetzt blickst auf deine Patienten oder Patientinnen, kannst du sagen, dass das besonders eine von den Komponenten, die wirklich extrem da hilft oder ist es das Gesamtpaket oder vielleicht hast du auch konkrete Beispiele, wo du sagst, oh, die Frau oder der Mann, das war genau der diesen Teil von Resilienz, weil es ja so groß ist, also das ist ein Riesenthema.
Ja, ich glaube, es gibt nicht eine einheitliche Lösung. Jeder ist ja so ein bisschen individuell. Also Bindungen sind ganz, ganz wichtig. Also man merkt auch bei den Patienten, die irgendwie, ich sag mal, vielleicht schon ein bisschen älter sind und alleine sind, dass das für die viel schwerer auch so zu verarbeiten ist, als für Patienten, die vielleicht im gleichen Alter sind, aber einfach gut eingebunden sind, wo dann die Kinder zu Besuch kommen oder die halt auch irgendwie ja ein gutes Netzwerk haben. Und was mir aufgefallen ist, Akzeptanz ist ein Punkt, der irgendwie von Bedeutung ist. Also es gibt ja viele Patienten, die sich dann in diesem ja, so ein Selbstmitleid irgendwie verlieren. Warum ich? Warum hat mich das getroffen? Ich habe mein Leben lang alles richtig gemacht und jetzt kriege ich eine chronische Krankheit. Und dann gibt es die Patienten, die aber so eine radikale Akzeptanz haben, die irgendwie sagen, okay, es passieren Dinge, die man nicht beeinflussen kann, aber wie ich jetzt damit umgehe, das ist jetzt meine Entscheidung. Mhm. Und die haben für sich irgendwie so einen Weg gefunden. Ja, also es gibt eine Patientin, die hat Krebs, das fing mal mit Brustkrebs an, dann hat er gestreut und eigentlich hatte die am Anfang eine Lebenserwartung von, ich sag mal, einem halben Jahr und das ist jetzt aber schon 8 Jahre her und die hat sich von Anfang an gesagt, ja, der kriegt mich aber nicht klein und ich kämpfe bis zum letzten Augenblick und ja, die lebt immer noch. Und natürlich gibt es da Tage, die sind einfach schwierig, wirklich blöd und dann sitzt sie da und weint, aber sie sagt, das sind dann Momente und dann sage ich, ich gebe aber nicht auf.
Ja, so ihre Einstellung, ihr Mindset,
genau,
was das so bringt. Ja,
genau.
Verrückt. Das Thema Akzeptanz, das erlebe ich ja auch in meiner Arbeit, das ist oft so ein missverstanden. Dass Akzeptanz heißt, sich hinsetzen, resignieren. Also viele denken, das heißt resignieren. Und das heißt es ja eben nicht. Ne? Das ist eher diesen, was hast du gesagt, radikale Akzeptanz, dass man sagt, das ist die Realität.
Genau.
Und dann in so eine Verantwortung reingehen oder ein Kraft daraus zu holen. Ist das erlernbar? Lara, ist das etwas, was Menschen einfach haben oder gibt es auch Wunder? Was sagst du so aus deiner Erfahrung? Weil, ich sag mal, es ist ja einfach genug, wenn es nur darum geht, dass die Kinder sind klein und das ist ein bisschen stressig. Ich will es nicht kleinreden. Aber es ist nun mal eine andere Nummer mit einer Diagnose wie Krebs oder MS oder etwas in der Kaliber. Es ist schon was anders. Ja, ist es erlernbar? Ist es etwas, wo du sagst, okay, das Mit der richtigen Einstellung kann man wirklich extrem was machen. Was sagt deine Erfahrung da?
Ja, kann man. Also am Anfang steht ja wirklich immer so diese Entscheidung. Will ich was ändern? Wo will ich hin? Wo ist mein Weg? Und auch Resilienz kann man lernen. Und ja, wie schnell das natürlich geht, das hängt auch so ein bisschen davon ab, wie motiviert ist man. Aber es ist halt, also eine resiliente Person, das ist nicht irgendwas, was genetisch veranlagt ist oder wo man sagt, das ist eine Persönlichkeitsstruktur, die ist fest verankert. Nein, man kann es lernen, da gibt es Studien drüber. Und wir haben ja auch gezeigt, dass Resilienz gefördert werden kann.
Mhm.
Und natürlich klingt das immer, wenn man so darüber spricht, ja, das kann man lernen, alles kann besser werden, dass dieser Weg dahin manchmal vielleicht wirklich nicht einfach ist. Das möchte ich gar nicht bestreiten. Und vor allen Dingen so im Klinikalltag fehlt manchmal so dieser Impuls, wirklich zu sagen, okay, es hat aber alles noch irgendwo so eine Daseinschance. Also ich gebe nicht auf, sondern ich kämpfe jetzt weiter. Und ja, der Weg ist das Ziel in dem Fall. Also wenn man sich jetzt dieser Resilienzförderung so ein bisschen widmet und also resiliente Faktoren, wie du ja vorhin schon aufgezählt hast, das sind ja so Sachen, die man im Alltag braucht, die man trainieren kann in normalen Situationen, wo man jetzt nicht irgendwo sich speziell auf Dinge einlassen muss, sondern egal mit welcher Krankheit, mit welcher Risikolage man gerade zu kämpfen hat, man kann dieses Training anhand von diesen Erfahrungen, die man im Alltag irgendwie so ein bisschen umstrukturiert, durchführen. Ja, ich glaube, man sollte das halt einfach noch viel mehr Leuten irgendwo nahe bringen, dass das wichtig ist und dass diese Resilienzförderung, also nicht nur vor dem Hintergrund von jetzt chronischen Erkrankungen, sondern eigentlich für jeden Mehrwert bedeutet.
Ja. Auf jeden Fall. Also wir waren ja auch beide, sag ich mal, mit große Erwartungen und vielleicht auch ein bisschen skeptisch sind wir da rangegangen, weil für die jetzt zuhören, der Kurs dauert nur 4 Wochen und das sind Übungen für was? Ungefähr 15 Minuten pro Tag. Es hört sich ja an wie gar nichts.
Genau.
Und dann zu sagen, kann das wirklich einen Effekt haben? Natürlich haben wir es nicht komplett aus der Luft gegriffen, diese Hypothese. Aber es sind auch nicht 3 Wochen Reha an der Ostküste. Ne? Es ist sehr kleine Einheiten und da eher die Kontinuität. Und das ist ja das, was ja auch aus der Neurowissenschaft, was wir da wissen, es geht eher um diese kleine Einheiten und wo man dann die Wahrnehmung da auch ändern kann.
Genau. Und was ich an deinem Training einfach so toll finde, ist dieser Alltagsbezug, den du hergestellt hast. Das sind so kleine Untereinheiten, die man einfach mal in den normalen Alltag, in den Alltagsstress einbauen kann, wo man sagt, okay, jetzt habe ich hier 3 Minuten Luft und dann mache ich das. Und bei anderen Trainings, wie du schon sagst, da musst du irgendwo hinfahren oder dir halt so einen richtigen Block rausnehmen. Und das hat dein Training halt nicht. Und das ist, glaube ich, so wichtig.
Ja, es kommt ja richtig gut an in vielen Bereichen und wir forschen auch weiter. Was würdest du Menschen raten, die jetzt mit anderen Menschen arbeiten? Also gehen wir jetzt wieder zurück auf den Blick und sagt, ohne Krankheit, ohne Diagnose, von den Alltagsstress und erhöht durch die Arbeit mit anderen Menschen, also in helfenden Bereichen, wir nennen es ja auch Emotionsarbeit, ne? Wenn man mit Menschen arbeitet, ist es schon stressig, diese ganze Ballast von anderen auch zu haben. Und was würdest du so als präventive Rat geben? Was soll man machen? Worauf soll man achten? Was ist wichtig in dem Bereich?
Also jeder hat ja unterschiedliche, ich sag mal, Grenzen, an die er gehen kann. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist dieses sich selber eingestehen, wenn es wirklich mal so an dieser Grenze ist. Und sich nicht zu schämen, also ganz oft ist ja wirklich noch dieses Schamgefühl da zu sagen, okay, ich brauche jetzt einfach mal so einen kleinen Input von außen, ich brauche jetzt kurz eine Unterstützung und sei es irgendwo eine Umarmung von einer lieben Kollegin, das hilft manchmal ja schon Wunder. Mhm. Und du hast ja gerade auch schon gesagt, so dieses, ja, mit kranken Patienten oder Menschen, dieses Leid von anderen halt mitkriegen, das macht was mit einem. Und ja, so auf sich selbst aufpassen, das vernachlässigt man dann schon. Und deshalb ist es wichtig, im Team auch einfach mal wirklich drüber zu sprechen und wirklich halt auch mal zuzugeben, vielleicht ist heute so der Moment, da gibt es Person A, die einen mehr triggert, als man das vielleicht gedacht hat. Und manchmal sind es auch so Kleinigkeiten, die einen vielleicht mit irgendwelchen privaten Problemen noch so ein bisschen in Verbindung bringen, wo das dann so ein bisschen überkocht. Und da muss man, glaube ich, ganz feinfühlig sein und wirklich mal zugeben, für mich ist das jetzt hier an diesem Punkt zu viel, es müssten wir anders übernehmen. Und da ist halt so eine wertschätzende Teamarbeit ganz wichtig. Und man muss sich, glaube ich, vor allen Dingen in so helfenden Berufen auch irgendwie auf seine Kollegen verlassen können. Und so ein Respekt, so eine Akzeptanz in solchen Teams ist so viel wert, dass man sich einfach auch so drauf verlassen kann, dass die aufeinander aufpassen und wirklich auch mal für einen selber vielleicht auch die Reißleine ziehen.
Ja. Hast du so konkrete Tipps oder Bücher oder irgendetwas für die jetzt zuhören, die im helfenden Berufen arbeiten? Hast du etwas, wo du sagst, okay, jetzt hat das so ein Augenöffner für mich, was vielleicht nicht das ganz große akademische Forschungsprojekt ist, weil der etwas trocken ist, oder Lara, wenn man ganz ehrlich ist? Aber etwas greifbar ist und leicht verdaulich. Hast du da was?
Also ich habe vielleicht einen kleinen Tipp. Jeder, der irgendwo arbeitet, hat ja ganz viel so mit Passwörtern irgendwo zu tun. Und ich habe mir angewöhnt, um einfach gewisse Dinge nicht aus den Augen zu lassen, also meine Passwörter quasi so zu konfigurieren, dass sie Achtsamkeit haben oder atme durch oder sowas, dass man einfach irgendwie immer so ein bisschen damit in Berührung kommt, dass man sich selbst nicht vernachlässigen darf.
Ach, wie cool. Das heißt, kleine Reminders für dich selbst jedes Mal, wenn du ein Passwort, ach, das klaue ich mir direkt in die Lara. Super, schön.
Weil, also ich meine, du bist halt gezwungen, sonst kommst du ja auch an nichts mehr ran und irgendwie hilft es, dass man sich, manchmal zaubert es einem auch einfach nur ein Lächeln aufs Gesicht, ja. Und es gibt aus der, das ist so aus der Emotionsfokussierung, es gibt Emotionen als Bilder. Also beispielsweise sind das so kleine Fische, die dann so skizziert sind und dann gibt es da lauter Emotionen, Schuld, Freude, Überraschung, Anspannung und die sehen dann alle so ein bisschen niedlich karikiert aus, würde ich sagen. Und ich glaube, manchmal ist es auch einfach hilfreich, die eigene Emotion vielleicht mal zu benennen. Manchmal weiß man gar nicht, wie man sich in dem Moment fühlt. Ist es Trauer? Ist man auf irgendwas wütend? Und ich glaube, so dieser Umgang mit den eigenen Emotionen und erstmal diese Erkenntnis, so dieses Achtsame, was man auf seine eigenen Emotionen mal legt, das vergisst man ganz oft. Und meistens, es gibt ja primäre und sekundäre Emotionen, hat man eher so dieses, was das Ganze überlagert, also nur so diesen sekundären Faktor. Und wenn man eigentlich weiß, welche Emotion eigentlich gerade in einem vorherrscht, bringt einen das auch nochmal einen Schritt weiter. Wenn man jetzt, weiß ich nicht, irgendwie fühlt man sich gerade total wütend, aber eigentlich ist man tief in seinem Herzen irgendwie traurig, macht das natürlich ganz viel mit einem, wenn man diese Erkenntnis schon hat, okay, eigentlich muss ich jetzt mich um meine Trauer kümmern. Und gar nicht um diese oberflächliche Wut, die ich gerade auf irgendwas Nebensächliches da projiziere.
So ganz viel Achtsamkeit. Und was hat das mit den Fischen zu tun? Also wie kann ich mir das vorstellen?
Also das kriegst du als Poster oder auch als so Karten.
Ah, okay.
Und manchmal ist es einfach ganz niedlich, wenn du so ein bisschen, ja, deine Emotionen als Bilder hast. Das gibt es auch als Smileys. Es gibt auch so Kartenspiele, wo Emotionen als irgendwas als Symbol quasi abgebildet sind.
Okay.
Und das
was du sagst, ist, dass man für so äußerliche Reminders sorgt, die mich daran erinnert, mich zu fragen, wie geht's mir eigentlich? Oder halte mal inne, atme mal durch. Also kleine Erinnerungen im Umfeld zu gestalten. Ist das,
was ich da auch, ja, so kannst du das, glaube ich, zusammenfassen. Ja, ja, das hilft wirklich.
Jetzt hast du auch gerade so ein paar Mal das Wort Achtsamkeit genannt und es ist ja eine Tatsache, dass vor, ja ich sag mal 15 Jahre her, da hieß alles Stressbewältigung, dann kam diese Achtsamkeitswelle, es war überall Achtsamkeit und dann kam diese Resilienzwelle. Mhm. Wird das gleich gesehen, Achtsamkeit, Resilienz, oder siehst du da einen Vorteil, Nachteil, so alleine von den zwei Konzepten in deinem beruflichen Kontext? Wird das gleich behandelt oder siehst du da einen Unterschied?
Ich würde sagen, es gibt einen Unterschied. Also Achtsamkeit ist ja mehr so dieses, so dieser Fokus, so dieser, sagen wir mal, absichtsvolle Fokus, vielleicht so auf diesen gegenwärtigen Moment. Du bewertest nichts, sondern nimmst eigentlich nur wahr. Und bei Resilienz, da spielt zwar irgendwie so die Achtsamkeit mit rein, aber irgendwie ist es, von diesen Grundpfeilern, da spielt nicht nur so dieser gegenwärtige Moment da rein, sondern ja auch so dein Umfeld. Also du nimmst nicht nur wahr, sondern du wirst ja auch von gewissen Dingen beeinflusst und die bewertest du ja mehr oder weniger auch. Also eine bedeutungsvolle Beziehung oder diese Selbstwirksamkeit, das sind ja schon wertende Faktoren.
Ja.
Und ich sag mal, in der Klinik wird das auch schon so ein bisschen unterschiedlich behandelt, doch. Ja, also Resilienz ist ja eher sowas, so diese Widerstandsfähigkeit, die du bei dir selber hast, und Achtsamkeit ist vielleicht einfach so, wenn du so einen Moment einfach mal für dich haben willst und nochmal so einen Fokus legen möchtest, der halt nicht diese Widerstandsfähigkeit ist, sondern für diesen Moment dich vielleicht einfach so ein bisschen erdet.
Ja. Ja, ich frage dich, weil ich das ja auch erlebe, manchmal fühlen Leute sich eher angesprochen oder von dem ein oder anderen Thema. Letztendlich, also das, was wir hier sehen aus der Forschung, ich habe ja zwei Kurse, einen Achtsamkeitskurs, einen Resilienzkurs, die mehr oder weniger gleich aufgebaut sind. Und der Effekt ist ja derselbe. Also in Bezug auf Stress. Also in meinen Kursen ist es tatsächlich so, dass bei rein Achtsamkeitskursen, da kommen mehr Frauen. Und bei Resilienzkursen, ich weiß nicht, was es ist mit dem Wort, dass da fühlen sich Männer sich vielleicht auch ein bisschen mehr angesprochen. Ich weiß es nicht. Also es ist eine reine Hypothese, was ich hier rausstelle. Und ich weiß nicht, ob du da sagst, nee, in meinem Bereich sind es einfach nur zwei Wörter, die keinen Unterschied so in sich haben.
Also ich sag mal, eine Psychotherapie, da ist es ja pro Patient so ein bisschen individuell und die lassen sich in so einem Einzelsetting natürlich auf andere Dinge ein, als wenn sie wissen, okay, jetzt muss ich in irgendeine Gruppe mit 5 Frauen und ich bin der einzige Mann. Da könnte ich mir jetzt schon vorstellen, vielleicht, dass da der Achtsamkeitsbegriff nochmal so ein bisschen anders prägt. Aber so aus der Praxis, wenn du so die Motivation hast, du möchtest irgendwie was erlernen, sei es Achtsamkeit oder Resilienz, also ich habe noch keinen Unterschied festgestellt, irgendwie, sei es hinsichtlich des Geschlechts oder so. Also
vielleicht eine neue spannende Forschungsfrage für uns zwei.
Wer weiß, hab ich auch gerade gedacht, Mensch. Wir haben noch viel zu tun, Lotte.
Ja, auf jeden Fall. Lara, wenn du jetzt hier am Ende, wenn du jetzt Gesundheitsministerin sein könnte für eine Woche, was wäre dann die erste 3 Maßnahmen? Was würdest du machen?
Also, ich würde auf jeden Fall so Förderprogramme, ja, also sei es jetzt Achtsamkeitskurse, Resilienzkurse, mehr in berufliche Alltäge integrieren wollen. Also das ist, klar gibt es so ein betriebliches Gesundheitsmanagement, was ja auch überall immer gehypt wird, aber ich finde, so diese Maßnahmen, wir machen das jetzt. Also, ne, und sei es nur die eine Woche, wo ich Gesundheitsministerin bin, da wird in dieser Woche, macht jeder schon mal so einen Kurs. Und sei es halt diese 15 Minuten am Tag. Das würde ich durchsetzen. Dann würde ich noch mehr Geld in Forschung investieren wollen. Weil, ja, ich finde, es gibt so viele Lücken oder sowas, wo es noch so nebulös ist, wo wir nachsteuern können. Mhm. Und du hast ja am Anfang schon gesagt, irgendwie gibt es noch zum Beispiel so diese Studienlage zu Psyche und physisch, diesen Komponenten. Irgendwo gibt es da noch nicht so dieses Ausschlaggebende, wo wir ja jetzt dran sind. Mhm. Da finde ich, kann man, glaube ich, ganz viel noch Neues dazu lernen, was man einfach gewinnbringend in den Alltag von Patienten noch mit einbauen kann. Und als drittes, das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich glaube, ich würde das Gesundheitssystem ein bisschen attraktiver gestalten. Aber frag mich noch nicht, wie.
Aber Lara, mit deiner Energie und mit deinem Programm, wie es heute aussieht, das wirst du tatsächlich wahrscheinlich schaffen in einer Woche, glaube ich.
Ja, genau. Danach muss ich aber 2 Tage, glaube ich, einfach mal die Füße hochmachen.
Sehr schön. Lara, vielen Dank für deinen Beitrag heute, dass du hier warst und dass du deine Sicht auch mit uns teilen konntest. Ich freue mich total auf die nächsten Ergebnisse. Also wir forschen ja jetzt hier mit Schlafpatienten, mit Kopfschmerzpatienten und da kommen die Ergebnisse hoffentlich im Laufe des Jahres auch dazu und ich glaube nicht, dass wir da aufhören. Und vielleicht auch für die Zuhörer, wenn jemand hier sitzt und sagt, oh, die zwei, vielleicht hast du, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, eine spannende Gruppe mit einem besonderen Krankheitsbild, wo ihr sagt, okay, das könnte auch spannend sein, dass wir es hier forschen. Lara und ich, wir sind immer sehr offen für neue Gruppen, oder Lara?
Auf jeden Fall, ja. Also wir machen definitiv weiter, Lotte.
Ja, also nur so als kleinen Impuls für die jetzt zuhören. Ich setze selbstverständlich auch Laras gute Tipps hier in unserer Script Notes rein. Und dann vielen, vielen Dank, Lara.
Sehr gerne. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir, Lotte.
Sehr schön. Und liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn diese Folge dir was gebracht hast, wenn du ein paar Tipps rausholen könntest, dann teile die Folge gerne mit anderen. Wir freuen uns und ich freue mich auch auf das nächste Mal, wo du dabei bist. Und denk dran, Mind Matters.